Hi, hier ist Editing Bree. Diese Folge gestaltet sich etwas anders als all die Folgen, die wir bisher rausgebracht haben. Sie ist an unterschiedlichen Tagen in ganz unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Gästen in Anführungsstrichen aufgenommen. Daher hört ihr im Hintergrund vielleicht mal eine S-Bahn oder einen Kühlschrank, der rattert. Lasst euch davon bitte nicht ablenken. Uns liegt diese Folge ganz besonders am Herzen. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir sind Bree
und Lea. Und ihr hört den Doppel-D-Podcast
Schön viel auf die Ohren.
Also, wir sind zurück aus der Sommerpause, die einfach so passiert ist, weil im Laden tatsächlich ziemlich viel los war. Und Lea und ich, die Bree, wir sitzen heute in einer etwas anderen Konstellation an einem etwas anderen Ort.
Wir sind heute nicht nur alleine, sondern besuchen die liebe Jenny, um mit ihr diese ganz besondere Podcast-Folge aufzunehmen.
Also schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir uns auch ein bisschen Zeit genommen haben. Und jetzt sind wir hier ganz entspannt, weil es ist ja schon ein sehr wichtiges Thema.
Genau, also wir hatten zuletzt die Corona-Folge und jetzt in diesem Monat, Oktober, beschäftigt sich die ganze Welt mit dem Thema Brustkrebs. Und das ist ein Thema, was Doppel-D natürlich auch besonders am Herzen liegt. Wir haben uns schon einige Zeit lang Gedanken zu dem Thema gemacht und haben beschlossen, den Auftakt zu dieser besonderen Folge mit Jenny zu machen und haben ein paar Themen rund um das Topic Brustkrebs auf kleine Zettelchen geschrieben und werden die jetzt nach und nach vorholen und uns dann einfach spontan dazu äußern. Das ist nichts, wozu wir uns wirklich fest vorbereitet haben, sondern es geht uns einfach darum, darüber zu sprechen, was das Thema mit uns macht und wie sich dieses Thema auf unsere Arbeit im Laden auswirkt.
Wir können ja nochmal sagen, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Das ist ja jedes Jahr so. Oktober ist der Brustkrebsmonat. Aber dieses Jahr nehmen wir uns ja dessen extrem an. Da war eine Tochter von einer Kundin im Laden und die Kundin hatte sich eben noch testen lassen. Die war bei der Mammographie und 3 Tage später wurde sie operiert. Und das hat uns so mitgenommen, dass wir jetzt gesagt haben, alles klar, Brustkrebsmonat, Vorsorgemonat steht sowieso an. Was können wir denn eigentlich noch tun, damit wir uns selber zum Thema ein bisschen mehr austauschen? Und was können wir für unsere Kundinnen tun?
Etwas, was ihr für euch als Zuhörerinnen mitnehmen könnt und vielleicht auch Dinge, die ihr selbst weitertragen könnt in euren Freundes- und Bekanntenkreis. Denn das Thema Brustkrebs wird gar nicht so viel diskutiert und ist gar nicht so präsent, wie es das eigentlich sein sollte. Nicht nur für Betroffene, sondern auch Angehörige und Nicht-Betroffene in Hinsicht auf die Zukunft. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mich bis vor ein paar Monaten noch gar nicht so intensiv mit dem Thema befasst, zumindest nicht im Hinblick auf mich selbst, weil ich davon ausgegangen bin, dass Brustkrebs was ist, was eher ältere Frauen betrifft.
Ich habe mich ganz intensiv jetzt mit dem Thema befasst, weil ich nämlich unseren Blogbeitrag dazu geschrieben habe. Und ich wollte auch ein paar Zahlen haben, habe recherchiert. Es sollte ja auch nicht nur irgendwie ein großes Oh mein Gott Thema Brustkrebs, sondern auch ein bisschen inhaltlich so gut, was kannst du eigentlich machen, was ist Brustkrebs überhaupt, wie häufig tritt der auf und einfach damit ihr auch ein paar Zahlen habt. Tatsächlich sagt man, 1 von 8 Frauen erkrankt in ihrem Leben am Brustkrebs. Und das ist jetzt nicht wenig, 1 von 8 Frauen. In Deutschland sind es jährlich 71.000 ungefähr, die neu erkranken und 17.000 davon versterben auch.
17.000?
Ja. 17.000.
Das ist eine Zahl, mit der habe ich nicht gerechnet.
Ja, glaubt man gar nicht. Und Männer erkranken auch dran. Wesentlich weniger, aber 500 bis 600 Männer jährlich in Deutschland zumindest erkranken auch an Brustkrebs. Also es ist nicht nur eine Frauenkrankheit. Nur weil du ein Mann bist, bist du nicht davon ausgenommen. Ich finde aber wiederum, dass das Thema Brustkrebs für mich schon irgendwie präsent ist, einfach durch diese Farbe Pink. Und weil ja auch viele Organisationen, nicht nur Pink Ribbon, sondern dieser Muddy Angel Run, bei dem ich mal war, damit auch für Brustkrebsforschung. Also ich habe das Gefühl, es begegnet mir schon viel, dass dafür gesammelt wird und dass Vereine unterstützt werden. Aber auf anderer Seite, ganz komisch, ist es trotzdem ein entferntes Thema von mir, weil es mir ähnlich geht wie dir. Ich bin jung, mit meinen zarten 28 Jahren. Und Brustkrebs ist was, das älteren Frauen eher passiert oder sie eher betrifft.
Ja, die Frage ist ja, wann ist man älter?
Ja.
Ja. Ich glaube, in dem letzten Artikel, den ich dazu gelesen habe, war, dass es so ab Mitte, Ende 30 die häufigsten erst auftretenden Fälle gibt. Aber ich will jetzt auch keine Zahlen in den Raum stellen, die nicht wirklich 100% informiert sind. Ganz wichtig, alle Zahlen, alle in Anführungsstrichen Fakten, die wir hier nennen, nehmt es nicht für 100% ist, sondern informiert euch bitte selber darüber, weil wir haben uns in den letzten Wochen aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns diesen Oktober nochmal besonders intensiv damit auseinandersetzen, aus vielen verschiedenen Quellen informiert. Und die einzig wirklich sichere Quelle ist für das Thema meiner Meinung nach der Gynäkologe oder die Gynäkologin.
Genau, und es gibt einfach verschiedene Quellen, es gibt verschiedene Statistiken. Es ist natürlich auch von Jahr zu Jahr anders, mal sind es mehr, mal sind es weniger. Wir wollen euch einfach nur einen allgemeinen Eindruck davon geben, damit ihr zumindest eine Größenordnung habt. Weil eine von 8 Frauen, das ist einfach viel.
Brie, du sagtest ja gerade etwas zum Thema Gynäkologen. Also ich war bei einer Gynäkologin bis vor 3 Jahren. Die hat gefühlt sich genau 15 Sekunden mit meiner Brust beschäftigt, wenn ich mal da war. Ich habe auch nie irgendeinen Zettel mitbekommen. Also man konnte sich mal einen Flyer mitnehmen, wie man selber die Brust abtastet. Aber zum Beispiel.
Aber sie selber
hat nichts gemacht.
Der wurde dir da auch nicht aktiv mitgegeben. Es wurde nicht gesagt, hier, das ist was, worum du dich vielleicht mal kümmern solltest oder womit du dich beschäftigen solltest, sondern es war dir überlassen, dass dir dieser Flyer auffällt und du den mitnimmst.
Richtig. Mhm. Und dafür passiert dann irgendwie zu wenig, finde ich, in der Presse auch. Warum muss es denn immer nur im Oktober sein, ja? Und dann habe ich die Frauenärztin gewechselt. Und da kriege ich jetzt einen Ultraschall und die beschäftigt sich auf jeden Fall bestimmt 2 Minuten. Tastet die meine Brust ab, ist ja auch ein bisschen was zu tasten. Und die hat mir dann aber auch einen ganz tollen Tipp gegeben. Über die bin ich ja zu den Discovering Hands gekommen. Das sind die blinden Tastuntersucherinnen, also blinde Frauen, die deine Brust abtasten. Bei mir brauchen sie eine Stunde. Immer so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Und das ist großartig.
Das sind die Damen, die bis auf 2 Millimeter kleine Veränderungen wahrnehmen können und das eben aufgrund ihrer Sehbehinderung. Mhm. Also da ist es so, dass diese Frauen dadurch, dass sie weniger gut sehen können, eben der Tastsinn deutlich besser ausgeprägt ist.
Genau. Und wir, wenn wir jetzt bei uns tasten wollen, unser Tastsinn eben nicht so stark ausgeprägt ist, wir ertasten, wo ich weiß genau nicht mehr die Zahl, aber ich meine erst ab 1 Zentimeter ertasten wir die Veränderung in der Brust.
Wie sieht das denn bei euch aus? Tastet ihr euch selber ab?
Wann habe ich angefangen? Ich mache es nicht so regelmäßig, wie ich eigentlich sollte. Und manchmal finde ich es auch einfach komisch. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Manchmal finde ich das Gefühl des Gewebes in meiner Brust komisch. Ich habe ja abgenommen. Ich habe auch einen großen Fettanteil in meiner Brust. Also die wird größer und kleiner mit meinem Gewicht. Und es war dann so, nach meiner Abnahme, wo ich dann ja 1-2 Körbchen verloren habe, dass ich zum ersten Mal auch dieses Gewebe gespürt habe und ich anfangs richtig erschrocken war, weil das sich so knorpelig, knotig anfühlt. Und ich dann halt schon richtig Panik geschoben habe und so halb auf die Mädels auf der Arbeit zukam, so nach dem Motto so, ja, sag mal, was unterscheidet eigentlich das Gefühl eines Knotens in deiner Brust von deinem Drüsengewebe? In meinem Alter ist dieses ganze Brustkrebsthema noch nicht so relevant. Wie gesagt, das Abtasten beginnt ja beim Gynäkologen auch erst ab 30. Ab dem 30. Lebensjahr bieten die das an, einmal im Jahr, soweit ich weiß. Und dann ab 50 kommt das Thema Mammographie. Aber für mich war das nicht so präsent. Und dann habe ich das angefangen, mal zu fühlen. Und ich finde es mega komisch. Und auch das fühlt sich an, als würde es nicht dahin gehören, obwohl ich weiß, dass es hingehört.
Und ich habe von den medizinischen Tastuntersucherinnen gelernt, wie sich, sag ich mal, ein bösartiges Gewebe anfühlt. Ein bösartiger Knoten und ein gutartiger.
Da bei Discovering Hands?
Ja.
Ja, das ist mega cool, weil ich hätte jetzt gar keine richtige Vorstellung. Auch sagen wir jetzt ein Mädel, das sich das erste Mal abtastet. Ne? Du beim Abtasten, wenn du das regelmäßig machst, geht es ja darum, dass du die Veränderungen wahrnimmst, wenn jetzt plötzlich irgendwas anders ist. Aber das kannst du natürlich auch erst feststellen, wenn du das regelmäßig machst und weißt, wie sich deine Brust anfühlt. Meistens merkst du die Veränderung dann ja erst, wenn es schon sehr vorangeschritten ist in dem Sinne.
Also meine Brust ist das Gegenteil von Leas Brust. Ich habe sehr, sehr viel Drüsengewebe. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie sich böses Gewebe anfühlen sollte. Aber ich habe, als ich das erste Mal angefangen habe, mich abzutasten, das ist schon ziemlich lange her, ich versuche das einmal im Monat so unter der Dusche zu machen und fand das auch ganz eigenartig und dachte sofort, da stimmt was nicht mit mir, bis ich dann gelernt habe, auch dadurch, dass ich mich mit anderen Frauen darüber unterhalten habe, dass sich Drüsengewebe einfach seltsam anfühlt, wenn man das nicht gewohnt ist. Man muss erstmal seinen Körper kennenlernen, um nicht diese Panikreaktion zu haben, oh mein Gott, was ist das?
Wusstest du, dass sich die Brust vor den Tagen anders anfühlt als nach den Tagen?
Das habe ich gelernt. Das musste ich auch lernen und das ist auch überhaupt etwas, was mir erst durch die Arbeit im Laden bewusst geworden ist, dass das vollkommen normal ist, dass mit dem Zyklus die Brustgröße fluktuiert. Das ist der Tipp, der mir damals in der Charité gegeben wurde, dass ich das am besten so 5-6 Tage nach meiner Periode mache, weil dann diese Wassereinlagerungen und das alles in der Brust zurückgehen und man dann eben viel besser fühlen kann, was da los ist.
Genau. Man sollte das immer relativ zum gleichen Zeitpunkt, wenn man wirklich sagt, okay, ich taste mich einmal im Monat ab, sollte man das, weiß nicht, ich glaube, ich hatte jetzt mehrere Zeiträume gelesen, aber es wird meistens gesagt, so 3-7 Tage nach dem ersten Tag der Periode, also nach Beginn des Zyklus, weil da das Gewebe nicht so hart ist. Wann wurde oder beziehungsweise gibt es einen Zeitpunkt oder ein Alter für dich, wo das Thema Brustkrebs relevanter wurde?
Ich muss dir sagen, das ist tatsächlich erst in den letzten 8 Jahren, oh Gott, 10 Jahren, ich bin jetzt 40 geworden. So, also habe ich den Laden aufgemacht mit 32 und je mehr Kundinnen und Damen du kennenlernst, desto mehr nimmst du auch alle Geschichten mit auf, ne? Wie sie dir so mitgeben. Und da passt man immer ein bisschen mehr auf sich auf. Und meine Frauenärztin hat mich eben zu den Discovering Hands geschickt. Und seitdem, also ist auch ungefähr seit 8 Jahren, habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg, indem ich mich einmal im Jahr abtasten lasse. Und nach 6 Monaten mache ich einen Ultraschall. Weil ein bösartiger Tumor in der Brust wohl, sagt die medizinische Tastuntersucherin, der braucht 6 Monate, um zu wachsen. Und wenn ich mich nur einmal im Jahr um das Thema kümmere, dann ist es ein bisschen für mich Angst einflößend, ein Stück weit. Also bin ich da schon dran.
Hatte jemand von euch schon mal eine Mammographie?
Nee. Ich habe auch Angst davor, was man so hört.
Ich hatte vor inzwischen 5 Jahren eine Mammographie.
Ach so.
Und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Und deshalb finde ich das interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du alle halbe Jahre einen Ultraschall machen lässt, weil man kann bei seinem...
Einmal im Jahr einen Ultraschall und dann 6 Monate später gehe ich zu den Discovering Hands und lass mich untersuchen, also abtasten.
Also du hast quasi einen 6-Monats-Rhythmus, in dem du dich checken lässt, jeweils auf eine andere Art und Weise. Okay, gut. Aber für die Leute, die Angst vor einer Mammographie haben, was ich sehr gut verstehen kann, meine Mammographie war sehr unangenehm. Man kann immer zu seinem Frauenarzt gehen und darum bitten, einen Ultraschall gemacht zu bekommen, anstatt einer Mammographie.
Aber du hattest eine Mammographie.
Ich hatte eine
Mammographie. So, jetzt bist du ja noch nicht 50.
Nein, so. Ich bin 32 und damals war ich 27.
Und darf ich dich fragen, warum hast du die Mammographie machen lassen?
Bei mir wurde in der Gebärmutter veränderliches Gewebe gefunden. Und da haben die gesagt, dass es besser wäre, auch gleich in der oberen Etage nochmal gegen zu checken. Und da wurde dann die Mammographie gemacht.
Ah ja. Und hat das wehgetan?
Ja. Also man muss dazu sagen, dass ich, glaube ich, bei uns im Laden immer noch eine mit den kleinsten Brüsten bin. Aber auch eine kleine Brust, die zwischen Metallplatten eingeschraubt wird, tut dabei weh. Ich fand das sehr unangenehm. Ich fand, dass zu dem Zeitpunkt, da habe ich mich noch nicht so viel mit meiner eigenen Brust beschäftigt, unschön, dass fremde Personen und nicht meine mir bekannte Frauenärztin sich mit meiner Brust auseinandergesetzt hat. Es war keine schöne Erfahrung, aber ich weiß, dass das wichtig war. Ich weiß, dass das wichtig ist. Aber wenn ich die Option habe, statt einer Mammographie einen Ultraschall machen zu lassen, dann würde ich jederzeit lieber den Ultraschall machen.
Also an sich soll Ultraschall die bessere Variante gerade für Frauen mit großen Brüsten sein, weil der Ultraschall tiefer in das Gewebe eindringen kann und das da mehr zeigt dann.
Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum eher eine Mammographie gemacht wird, weil man nicht so schnell Sachen findet, die wahrscheinlich überhaupt nichts zu bedeuten haben. Also um weniger Panik zu machen und um so ein bisschen die Angst zu nehmen. Wie gesagt, gefährliches
Halbwissen. Interessant, dass wir jetzt schon an so einem Punkt sind, wo wir sagen, ja, entweder oder, kann man das austauschen? Sieht man bei dem einen mehr als bei dem anderen? Also ich würde sagen, da holen wir uns mal nochmal eine Info ein.
Absolut. Und da sieht man ja, also wir sind alle drei in unterschiedlichen Alterskategorien anzusiedeln und wie wenig wir alle wissen. Also Lea, die gerade am weitesten weg ist vom Alter, wo das Thema brisant wird, bis hin zu dir, die halt regelmäßig auch zur Vorsorge geht, wie wenig man darüber weiß. Und wenn eine von 8 Frauen, war das richtig, davon erkrankt, dann finde ich, ist das total wichtig, dass man viel mehr darüber redet und dass viel mehr Information stattfindet und nicht erst ab Mitte, Ende 30, sondern eigentlich von dem Moment an, wo Frauen oder Menschen mit Brüsten und Brustgewebe sich anfangen, mit ihrem eigenen Körper auseinanderzusetzen.
Ich glaube, es ist generell wichtig, dass da jede Frau dann mit ihrem Arzt spricht, weil wir sind ja auch alle unterschiedlich. Wir sind ja auch alle anders. Unsere Brüste sind auch alle anders. Und ich habe das Gefühl, dass der dann schon das besser auch abschätzen kann, was da jetzt vonnöten ist, wenn die Dame auf sie zukommt. Es ist natürlich eine Idealvorstellung in dem Sinne auch, weil so wie du erzählt hast, ne, du hast das Gefühl, deine eine Ärztin hat gar nichts gemacht. Mhm. Aber deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, das mit dem Arzt anzusprechen.
Bui sagte gerade etwas, Frauen müssen sich, sollten sich mehr mit ihrem Körper beschäftigen. Und ich stelle fest im Laden, wenn die Dame dann in der Umkleide ist und ich sage, Mensch, heben Sie doch mal Ihre Brust an, damit man es richtig ins Körbchen setzt. Viele Frauen mögen sich nicht anfassen.
Stimmt.
Also normalerweise greifst du richtig rein mit der ganzen Hand und hebst die Brust an und nimmst die Brustwarze mit und ziehst richtig hoch, so richtig bis unten durchkrabbeln. Aber viele ziehen nur ganz oben irgendwie so ein bisschen an ihrem Gewebe und dann, wo ich sage, viele Frauen, die berühren sich selbst auch gar nicht.
Und das ist, glaube ich, was, womit wir groß werden und was jetzt langsam so ein bisschen sich verändert. Dieses Gefühl, sich nicht mit seinem eigenen Körper auseinandersetzen zu wollen. Ich glaube, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch war das so, dass man das nicht durfte und dass das so eine Schamsache war. Und dass es inzwischen aber eigentlich mehr so Unwissen ist und dass vielen Menschen so ein bisschen das Bewusstsein fehlt, dass es eine Person gibt, mit der wir unser ganzes Leben lang zusammen sind und das sind wir selbst und dazu gehört der Körper, in dem wir stecken. Es fängt ja schon damit an, dass ganz viele Frauen, die zu uns kommen, gar nicht wissen, wo fängt ihre Brust an und wo hört ihre Brust auf. Hm. Das finde ich immer ganz witzig.
Das sind aber die meisten.
Ja, wo wir dann zeigen, so da hinten hört eigentlich die Brust auf, da hinten irgendwo unter der Achsel und die dann sagen, ach so, ich dachte immer, das wäre mein Speck.
Ja, genau.
Und dann aber ganz glücklich sind, wenn man ihren, in Anführungsstrichen, Speck mit ins Körbchen packt und sie feststellen, ah ja, nee, Brust, das ist meine Brust. Und also ich glaube, meine Arbeit im Laden und mit den Kundinnen hat ganz viel verändert, wie ich meine eigene Brust sehe und wie intensiv ich mich damit auseinandersetze. Nach dieser Situation vor 5 Jahren habe ich halt angefangen, mich regelmäßig selbst abzutasten. Und dadurch hatte ich schon so ein bisschen mehr Kontakt zu meiner Brust. Aber dadurch, dass das jetzt mein Alltag ist und ich so viele Körper jeden Tag sehe und so viele Emotionen, die mit diesen Körpern verbunden sind, hat sich das nochmal ganz stark intensiviert. Und es wäre schön, wenn man ein bisschen was davon an alle Menschen mit Brüsten draußen weitergeben könnte.
Es gibt auch verschiedene Techniken, sich selber abzutasten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da so viel rumprobiert, seinen eigenen Weg findet. Und es gibt auch verschiedene Vereine, Organisationen, die das auch anbieten. Workshops zum Brustabtasten. Discovering Hands zum Beispiel bietet das auch an, dass sie dir das genau zeigen, wie du das auch bei dir selber wunderbar machen kannst.
Du hast vor einer Weile gesagt, dass du im feministischen Frauenzentrum warst und es allgemein um körperliche Thematik ging. Mhm. Wurde dir da auch das Abtasten der Brust gezeigt?
Nee, weil da ging es um Verhütungsalternativen zur Pille. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also feministisches Frauenzentrum finde ich super, sollte es mehr noch davon geben. Aber das wäre auch eine Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Die haben da bestimmt was, auch Abtaste-Workshops. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber gibt's bei denen bestimmt.
Vor ein paar Tagen sagte meine App, tasten Sie Ihre Brust ab. Und was habe ich getan? Nichts.
Oh, oh Gott.
Shame on me.
Ich habe gar keine festen Zeiten. Ich versuche das in den kleinen Situationen im Alltag zu machen. Also wie zum Beispiel unter der Dusche. Für mich ist so meine Zeit im Bad morgens und abends heilige Zeit. Zeit unter der Dusche mit mir selbst und meinem Körper zu verbringen, mich abends einzucremen, bevor ich ins Bett gehe, achtsam mit meinem Körper in der Hinsicht umzugehen, dass ich mich selber anfasse und damit okay bin, bestimmte Dinge durchzuritualisieren. Und auch so habe ich mir das anerzogen, einmal im Monat meine Brust abzutasten. Und ich verbinde das halt mit diesem Duschritual, weil das sowieso Me-Time ist.
Cool. Kann man sich ein Beispiel dran nehmen? Finde ich cool.
Wir können euch das nur ans Herz legen, seid besser als wir teilweise. Brie ist ja feiner so ein Schneider, sie macht das ja einmal monatlich, aber seid besser als ich. Und tastet euch die Brust regelmäßig ab.
Und wenn euch der Periodenwecker sagt, es ist jetzt Zeit oder die Zyklus-App, dann macht das.
Dann macht das, ja.
Und wenn ihr es halt mit einem Alltagsritual wie zum Beispiel Duschen, Eincremen oder so verbindet, dann hat das auch irgendwie mehr den Charakter von ich tue mir was Gutes als ich betreibe jetzt aktiv Brustkrebsvorsorge.
Mhm. Sag mal, ich sehe diese Zettel hier.
Magst du mal,
da mal
einen davon nehmen?
Okay.
Ich glaube, wir haben tatsächlich schon über einiges davon gesprochen, aber nimm
okay,
mir mal
ein. Okay, schau mal, was jetzt hier kommt. Mit welchem Alter hattest du dich das erste Mal mit dem Thema Brustkrebs befasst? Wird das Thema mit dem Alter wichtiger für dich? Ja, also Anfang 30 war das. Und ja, gerade mit unserer Arbeit wird das Thema irgendwie immer wichtiger für mich, ja.
Wie war denn das dann? Also du meinst, dein einer Frauenarzt kam nicht so auf dich zu, sondern du hattest dann halt allein einen Flyer und...
Ja.
Das war dann deine andere Ärztin.
Den habe ich gefunden, den Flyer. Ne?
Ja.
Das war für sie kein Thema. Die hatte die irgendwie da die 15 Sekunden meine Brust abgetastet und dann war das Thema durch. Und dann bin ich zu der nächsten Frauenärztin, weil ich gedacht habe, irgendwie beschäftigt die sich nicht mit mir. Dann die andere Frauenärztin, die hat das abgetastet ganz lange und dann kam dann der Ultraschall. Dann sagt sie, nee, jetzt kannst du nochmal, dass ich mir für dich Zeit nehme. Und das fand ich absolut beeindruckend und natürlich auch irgendwo schockierend, dass ich über Jahre da gefühlt fehl am Platz war.
An der Stelle ist es vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass wenn ihr euch bei eurem Gynäkologen oder eurer Gynäkologin, wenn ihr das Gefühl habt, dass da nicht richtig nach euch geguckt wird oder ihr euch wünscht, dass da intensiver auf bestimmte Punkte eingegangen wird, erstens sprecht das an und zweitens ist es keine Schande, noch zu einem anderen Arzt zu gehen und sich eine Zweitmeinung einzuholen, sollte was gefunden worden sein oder auch einfach, um zu gucken, gibt's jemanden, der vielleicht eher meinen Bedürfnissen entspricht von dem, was ich von so einer Behandlung erwarte.
Immer wichtig, dass ihr euch auch wohlfühlt bei eurem Arzt.
Lea, wann hast du dich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt?
Man könnte sagen, das Thema ist mir das erste Mal sehr präsent begegnet, als meine Großmutter an Brustkrebs erkrankt ist. Aber zu dem Zeitpunkt war ich, also wann war das? Das ist bestimmt schon so 15 Jahre her. Also und ich wusste eigentlich auch mit diesem Thema überhaupt nichts wirklich anzufangen. Es war so, okay, sie hat Brustkrebs, mein Papa hat mir das gesagt. Und ich habe so an der Reaktion meiner großen Schwester gemerkt, dass das irgendwie schon so, oh ja, was Schlimmes ist. Und klar, Krebs an sich ist was Schlimmes, das weiß man ja. Aber mir war nie wirklich bewusst, wie gefährlich dieser Krebs wirklich sein kann. Weil wenn man jetzt hört, okay, die Person hat einen Hirntumor, dann weiß man gleich, okay, das ist eine krasse Sache. Aber bei Brustkrebs war mir das ganz lange Zeit nicht bewusst, dass man da tatsächlich auch dran versterben kann. Es war dann für mich halt so die Ausnahme sozusagen. Aber es sind ja jährlich 17.000 Leute, leider. Und genau, meine Oma, der wurde dann auch auf der einen Seite die Brust entfernt, um den Krebs zu bekämpfen. Und seitdem ist es irgendwie präsent für mich, weil das halt natürlich auch ein optischer Reminder ist, so in dem Sinne. Und dieses Wissen halt auch da ist. Und meine Schwester kam halt auch auf mich zu und meinte so, guck mal, wir müssen das im Auge behalten. Wenn jetzt noch jemand an Brustkrebs erkrankt, müssten wir uns vielleicht testen lassen, ne? Sagt man ja alles so, dass da eine Gefahr besteht, wenn schon jemand in der Familie, also nur wegen einer Person im hohen Alter braucht ihr euch keine Gedanken machen, aber wenn das mehr Leute in einer Familie sind, solltet ihr mit eurem Arzt unbedingt darüber reden.
Ich habe mal eine Nachfrage, weil du hast gerade gesagt, deiner Oma wurde eben eine Brust abgenommen. Ich identifiziere mich durch meine Brüste. Dieses Thema ist immer da. Und hat deine Oma über dieses Thema, meine Brust ist weg, ich fühle mich nicht mehr als Frau, gesprochen? Ist ja 15 Jahre her, kannst du dich da irgendwie erinnern?
Du hast dann ja auch häufig die Möglichkeit, dir das plastisch wieder herstellen zu lassen. Davon hat sie aber abgesehen. Ich glaube, für sie war das dann wirklich kein so großes Thema. Gut, sie ist jetzt natürlich auch in einem anderen Alter. Das war wahrscheinlich auch, glaube ich, nicht mehr so relevant in dem Sinne. Aber sie setzt sich mit ihrer Brust auch nicht so sehr auseinander, habe ich das Gefühl. Nicht so sehr, was sie für BHs trägt, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Nee, aber für sie war das, glaube ich, nie so schlimm. Ich weiß aber auch nicht, ob sie mit mir darüber reden würde. Ne? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es schon, ne, wie du auch sagst, für viele Leute hat die Brust was mit Weiblichkeit zu tun, dass das schon schwierig ist. Auch die massive Veränderung einfach, glaube ich, sieht dann schon anders aus, wenn dir die Brust abgenommen wird. So eine Mastektomie. Ja. Wo dann auch wirklich das ganze Gewebe, es gibt ja auch verschiedene Stufen. Du hast ja auch, dass nur ein Teil des Gewebes entnommen wird, wenn der Tumor jetzt nicht so groß ist und noch nicht so weit gestreut hat oder so. Das kann schon schwierig sein. Und dann, wenn aber eine ganze Brust entfernt wird, das ist wahrscheinlich schon schwer für viele.
Du hast auch eben gesagt, dass deine Oma nicht so die richtigen BHs anzieht. Tatsächlich erinnere ich mich jetzt, ich muss also meine Aussage von vorhin nochmal zurücknehmen, das Thema Brustkrebs beschäftigt mich im Unterbewusstsein schon viel länger. Weil wie oft hörst du, nein, kein Bügel, weil Bügel, die können ja Brustkrebs verursachen. Kennt ihr das auch aus dem Laden?
Ja.
Aus der Beratung? Oh, ist da Nickel drin? Das ist ja schon ganz, es gibt ja kein Nickel mehr in irgendwelchen BHs. Das ist ja schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren, 20 Jahren, es gibt kein Nickel mehr in BH-Bügeln.
Ich habe das manchmal sogar, dass Kunden kommen und sagen, meine Frauenärztin hat gesagt, ich soll keine Bügel-BHs mehr tragen, weil das fördert Brustkrebs. Das ist tatsächlich auch schon passiert und gerade erst letzte Woche.
Ja, aber weißt du was? Ich würde das sogar unterstreichen. Warum? Nicht wegen des Nickels, weil die Frauen falsche BHs tragen. Wenn der Bügel immer seitlich in die Brust reinpiekst, weil er nicht hinter der Brust sitzt, sondern auf der Brust, dann ist das fatal. Einfach, das kann man seinem Körper nicht antun, weil wenn ein Bügel immer in das Drüsengewebe da reinbohrt, ja, dann gibt es darunter auch gerne mal Veränderungen.
Ich räume dann auch immer ein. Ein Bügel an sich hat nichts damit zu tun, ob man Brustkrebs bekommt oder nicht. Aber ein richtig sitzender BH ist besser für den Körper als ein Bügel, der auf dem Drüsengewebe sitzt und da eben Veränderungen verursachen kann.
Das schadet auf jeden Fall nicht. Und das Problem ist, es gibt auch überhaupt gar keine Langzeitstudien, was das BH-Tragen mit deinem Gewebe und deiner Brust macht oder nicht macht. Also es gibt eine Studie aus Frankreich, wo es darum ging, hilft der BH, die Festigkeit der Brust zu erhalten oder nicht. Aber das war auch ein kleiner Kreis über wenige Jahre hinweg. Und es gibt so viele Faktoren, die darauf einwirken. Es gibt in diese Richtung irgendwie immer noch wenig Forschung. Also deswegen, Leute, immer schön den passenden BH tragen. Nur aufgrund von Komfort auf jeden Fall auch.
Und nehmt vielleicht einfach den Bügel raus, wenn ihr euch nicht sicher seid.
Genau.
Kommt vorbei und holt euch einen bügellosen BH bei uns.
Wir haben aber auch tolle Bügel-BHs.
Shameless Werbung.
Aber vor allem tolle Bügel-BHs.
BHs ohne Bügel sind ein Segen.
Absolut.
Ja. Wollen wir noch einen Zettel ziehen?
Hast du bestimmte Ängste zum Thema Brustkrebs?
Ja, habe ich. Und zwar, tatsächlich geht es da nicht um mich, sondern um mein Umfeld. Wenn jetzt meine Mama zum Beispiel Brustkrebs hätte und müsse eben alles Mögliche durchleben, was dann damit eben zu tun hat, das würde mir sehr nahe gehen, ja. Ich glaube, dass viele Situationen für denjenigen, der es durchlebt, ein Stück weit einfacher sind als diejenigen, die Hilfe leisten wollen, die unterstützen möchten, die einfach nichts tun können, damit es diesem geliebten Menschen besser geht.
Das ist natürlich auch immer eine Belastung für die Angehörigen. Das ist hart. Hast du Ängste?
Für mich ist tatsächlich auch diese Vorstellung, erstmal daran zu erkranken. Ich denke, das ist was, wo jeder vielleicht nicht Angst vor hat, aber was jeder einfach nicht möchte. Und dieser Gedanke daran, dass ich daran erkranken könnte und dass ich einen Teil meiner Brust oder meine Brust weggeben müsste. Das ist, für mich hängt das ganz da damit zusammen, dass ich eigentlich gerne Kinder haben möchte. Und für mich Brust und Stillen halt ganz, ganz eng damit zusammenhängt. Und ich weiß, das sieht jeder Mensch, der Brüste hat und Kinder bekommt, sicherlich unterschiedlich. Aber für mich ist das
dieser Gedanke, bevor ich ein Baby in die Welt gesetzt habe und gestillt habe, Brust hergeben zu müssen, total. Das ist so ein Albtraumgedanke. Da mag ich auch gar nicht viel drüber nachdenken. Ich bin in der Hinsicht totaler Vermeider. Ich möchte da nicht dran denken.
Es ist keine Angst in dem Sinne, sondern einfach, was ich generell bei dem ganzen Thema Krebs beunruhigend finde, ist, du kannst Krebs nicht verhindern. Du kannst der gesündeste Mensch sein, den meisten Sport machen, dich super ernähren und du kannst trotzdem Krebs kriegen. Und du kannst nur genügend Sachen machen, um zu versuchen, ihn zu verhindern. Aber wenn er dich erwischt, dann erwischt er dich leider. Also das finde ich halt erschreckend an diesem Thema Brustkrebs. Es gibt gewisse Sachen, die dein Risiko erhöhen, wie zum Beispiel Rauchen, viel Alkohol trinken, eine ungesunde Lebensweise, wenig Bewegung.
Stress, ein hohes Stresslevel.
Genau, viel Stress. Stress ist sowieso der absolute Killer, die du vermeiden kannst, um Vorsorge zu betreiben in dem Sinne. Und das Abtasten ist wichtig, weil je früher du Krebs erkennst, desto höher ist deine Chance auf Heilung. Wenn du den Knoten halt bemerkst, wenn er noch klein ist und noch keine Metastasen hat, alles wunderbar, dann wird das wahrscheinlich super verlaufen für dich. Aber deswegen ist es so wichtig, sich darum zu kümmern. Und trotzdem ist es halt irgendwie, finde ich das ein bisschen erschreckend, dass du letztlich kannst du nicht viel machen, sondern es ist halt so ein bisschen Roulette spielen.
Wenn er kommt, dann kommt er.
Genau.
Dann unterscheidet er nicht, ob du Vorsorge getroffen hast oder nicht. Aber wenn du sie getroffen hast, bist du ein bisschen besser vorbereitet und hast die Chance, diesen fiesen Dämon irgendwie noch aus deinem Leben zu kriegen.
Du kannst natürlich Sachen machen, um dein Risiko einfach so niedrig wie möglich zu halten. Und das ist auch gut.
Geht zur Vorsorge, beschäftigt euch mit eurem Körper.
Genau, und hört auf euren Körper und tut ihm was Gutes allgemein.
Abschließend hatten wir gedacht, dass wir eben noch einmal jede von uns eine Erinnerung aus der Beratung erzählen, wo wir mit dem Thema Brustkrebs in Kontakt gekommen sind.
Mit hoffentlich einem guten Ausgang.
Letzte Woche kam eine Kundin zu mir in den Laden, schaute mich an und meinte, ich starte nächste Woche mit meiner Bestrahlung. Ich möchte jetzt einen schönen BH dafür haben.
Cool.
Und die hat dann den knalligsten BH mitgenommen, den wir für sie im Lager hatten. Es war ein Ulla Carla in Feuer. Und die hat sich so darüber gefreut. Sie hat später auch nochmal angerufen und hat gesagt, dass das...
Ach, schön.
Richtig schönes Erlebnis war und dass sie sich darauf freut, jetzt ihren neuen Bestrahlungs-BH tragen zu können.
Oh Mann. Der Ulla Carla hat ja aber auch Bügel.
Der hat auch Bügel. Und ihre, was hat sie gesagt, Bestrahlungstherapeutin, wie auch immer, die Dame, die das macht, die mit ihr auch die Vorbereitung macht, hat ihr zu einem bügellosen BH geraten und sie hat gesagt, nein, für sich einfach nur zum zwischendurch mal anziehen und schön fühlen.
Ach so, also jetzt nicht während der Bestrahlung?
Nein, nicht während der Bestrahlung, sondern für sich selbst. Sie startet mit der Bestrahlung, das ist für sie ein Thema, wo sie eigentlich gar keine Lust drauf hat und was nicht schön ist. Sie möchte damit aber was Schönes verbinden. Und deshalb hat sie sich diesen roten Spitzen-BH gekauft für sich, damit sie was hat, was sie zwischendurch anziehen kann, womit sie sich trotzdem schön und wohl fühlt. Und das war für mich ein total schönes Erlebnis. Obwohl das eigentlich ein sehr schweres Thema ist, mit dem man sich vielleicht auch nicht so gerne auseinandersetzt. Aber das ist eine schöne Sache. Gute Erinnerung.
Ich hatte eine krebserkrankte Dame, die auch wieder alles gut, wurde entfernt. Aber ein Teil ihres Gewebes wurde halt auch mit entfernt. Das heißt, die eine Seite war kleiner als die andere. Es war jetzt keine ganze Mastektomie, aber man hat schon einen Unterschied gesehen. Dann haben wir einen BH zusammen rausgesucht. Und sie hat eins dieser Brustpolster mitgenommen, um den Unterschied zwischen den Brüsten auszugleichen. Und war dann, als sie den BH anhatte, mit dem Polster auf der einen Seite und ihrem Oberteil drüber, war sie so happy, dass es einfach schön war zu sehen, wie sie sich da wieder reingefunden hat und wie wohl sie sich dann gefühlt hat. Und das war ein schöner Moment für mich.
Ich erinnere mich an eine Dame, die zu uns in den Laden kam und ihren BH, also die eine Brust musste eben abgenommen werden und dafür hatte sie ein, wie heißt das?
Ach so, eine Plastik-
Epithese. Genau. So, und die hatte sie mitgebracht und war ganz verwundert, wie viele BH-Möglichkeiten es doch tatsächlich gibt, weil sie dachte, sie kann immer nur ins Sanitätshaus gehen. Dabei haben wir ja die Möglichkeit, auch vor allem bei der Firma Anita, die Taschen einnähen zu lassen.
Ulla macht das auch.
Ulla macht das auch?
Mhm.
Ja, großartig.
Brust ab ist nicht das Ende der schönen Wäsche.
Genau. So macht das Leben als BH-Beraterin ja auch wirklich richtig Spaß. Ne, wenn man Frauen mit dem richtigen BH oder einem schönen BH, wo sie gar nicht dachten, dass es geht, schöne Momente im Alltag verschaffen kann.
Das ist sowieso eine der schönsten Sachen an diesem Job, zu sehen, dass jemand da in der Kabine steht und strahlt, weil es nicht nur was ist, was passt, sondern auch noch was schön ist.
Und sie kann sich sexy fühlen.
Damit kommen wir jetzt zum Ende dieses Gesprächs. Das ist viel länger geworden, als wir dachten, aber ich glaube, das darf bei diesem Thema auch gerne mal sein. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Jenny. Danke für das tolle Frühstück, was wir vor der Aufnahme draußen im Garten hatten.
Und es war schön, euch hier zu haben.
Und wir sind dann im nächsten Teil mit einer weiteren unserer Kolleginnen zurück. Bis dahin, eure Brie.
Und eure Lea.
Und die Jenny.
Wir haben uns heute Abend hier nach Ladenschluss bei Diana in Köpenick eingefunden. Wir sitzen gerade ganz gemütlich bei ihr auf der Couch. Hier ist Brie, nur mal so zum Einladen.
Hier ist Lea.
Und Diana.
Und die Diana. Diana ist unsere Nefe und auch an vorderster Front bei der Beratung immer mit am Start. Es geht wieder um das Thema Brustkrebs. Dieser Podcast mag euch vielleicht ein bisschen zerstückelt erscheinen, das liegt aber daran, dass wir einfach mit einigen Leuten aus dem Team einzelne Gespräche für euch aufnehmen.
Genau. Wir möchten einfach mit möglichst vielen Frauen darüber reden, weil das Thema für uns alle, die Brüste haben, sehr wichtig ist und wir die Hoffnung haben, dass ihr euch auch darin wiedererkennen könnt. Und dass wir möglichst viele Erfahrungen mit euch teilen können.
Und dafür sind unterschiedliche Perspektiven, glaube ich, auch sehr gut.
Genau.
So. Ja. Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du an das Thema Brustkrebs denkst?
Auf jeden Fall, glaube ich, erstmal Angst. Größte Angst, irgendwas entdecken zu können an sich selber, was da nicht hingehört.
Okay. Triffst du aktiv Maßnahmen zur Vorsorge?
Also ich gehe regelmäßig alle halbe Jahre, wie es auch zu machen ist, im Endeffekt zum Frauenärztin, die einen abtastet. Und ansonsten habe ich mir noch nicht so wirklich viele Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Bist du denn mit diesem Thema Brustkrebs schon mal irgendwie näher in Kontakt gekommen? Nicht nur an dir, sondern auch, kennst du jemanden, der da schon dran erkrankt ist? War das überhaupt schon Thema für dich mehr als nur dieses einmal im Jahr abtasten oder einmal alle halbe Jahre abtasten?
Also in der Familie, jetzt in der weiteren Umgebung überhaupt gar nicht tatsächlich, noch nie in Berührung damit gekommen. Außer halt natürlich in meinem Beruf, klar, lernt man noch Kundinnen kennen, die das tatsächlich durchgemacht haben. Dann wirklich nur dort in dem Bereich.
Tastest du dich auch selber ab?
Manchmal erwische ich mich dabei tatsächlich unter der Dusche vielleicht mal oder wenn man vorm Spiegel steht oder wenn man die Brüste gerade in den BH packt, dann vielleicht mal, aber jetzt nicht, dass es jetzt so richtig bewusst passiert. Also es ist eher so, ja, man guckt mal, ob da noch alles richtig ist, im Endeffekt sich anfühlt.
Es ist süß, wie du sagst, du erwischst dich dabei, weil eigentlich ist es ja was Gutes.
Das habe ich gerade auch gedacht.
Ja.
Ja, natürlich ist es was Gutes, aber man denkt immer so, man weiß ja immer nicht, wonach man richtig fühlen kann und nicht, dass man was Falsches ertastet oder, also es gab mal tatsächlich eine Situation beim Frauenarzt, wo ich plötzlich nicht wie sonst einfach abgetastet wurde oder nach dem Abtasten dann nochmal auf die Bank gesetzt wurde oder gelegt wurde und dann wurde nochmal etwas genauer getastet. Das war dann so ein Moment, wo ich dachte so, oh, was ist denn jetzt los? Guck dir doch nochmal genauer, das hat sie noch nie gemacht tatsächlich und meinte dann so, nee, ist alles gut, sie wollte nur noch mal sicher gehen. Und das war so ein ganz kurzer Schockmoment im Endeffekt, dass dann da vielleicht doch was sein könnte.
Meinst du, das könnte dir die Angst nehmen, wenn du dich regelmäßig mit einer guten Anleitung abtasten würdest? Wenn du sagst, das Erste, was dir in den Kopf kommt, ist die Angst, glaubst du, dass du dagegen ansteuern könntest, indem du aktiv wirst und dich selbst abtastest, zusätzlich zu dem, was dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin macht?
Ich denke vielleicht, wenn man das zum Anfang macht, aber ich glaube, das verschwindet im Alltag. Ich glaube, man denkt irgendwann halt nicht mehr dran, weil man dann zu wenig Zeit hat, darüber nachzudenken. Mhm. Ich glaube, das verschwindet halt irgendwann, jetzt wenn man das mit Anleitung das halt macht.
Das Thema hatten wir mit Jenny nämlich auch und wir haben gesagt, so Sachen wie,
sich einen Wecker im Handy stellen, einen monatlichen, oder irgendwie eine Erinnerung machen im Handy oder irgendwie einen kleinen Zettel an den Spiegel oder so, dass man daran erinnert wird. Was würdest du denn sagen, würdest du brauchen, dass du das Gefühl hast, wenn du dich selbst abtastest, ja, das habe ich richtig gemacht?
Ja, wie so eine gewisse Anleitung halt, ne? Also woran kann ich es erkennen? Ist das also wirklich nur Brustgewebe oder...
Es ist ein Knoten
halt, ne? Also man weiß ja nicht so richtig, wie fühlt sich das eigentlich an. Und das finde ich dann irgendwie schwierig, sich selber irgendwie damit auch Angst zu machen wieder, ne?
Also es ist sozusagen die Unwissenheit, der Mangel auch an Aufklärung. Genau. Das hat dich jetzt noch niemand an die Hand genommen und hat gesagt, guck mal, so machst du das, so fühlt sich das an, so unterscheidest du einen Knoten von dem normalen Drüsengewebe, was ja auch härter und knotiger ist als das Fettgewebe, ne?
Und ich glaube auch, dass man, so wie die Frauenärztin das macht, was mir persönlich immer doch, es tut zwar in dem Sinne nicht weh, aber es ist halt sehr unangenehm, wenn sie dann den Rücken drückt. Und wenn ich es an mir selber mache, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass ich es vielleicht auch nicht so richtig mache. Dass man dann doch einfach mehr Angst hat, dass man sich irgendwie selber wehtun könnte. Also, ne, dass man selber Berührungsängste hat.
Jetzt muss man dazu sagen, ganz wichtig, Diana ist auch wieder so eine Kandidatin, die viel mehr Brust hat als Lea und ich. Diana ist eher am oberen Ende der Cupgrenze, wohingegen Lea und ich uns ja mehr so Richtung unteres Ende bewegen.
In unseren Größen, ja. Also,
ne? Dazu kommt auch, dass das bei mir alles sehr weich ist, das Brustgewebe. Und das kann man dann nicht einfach mal so in eine Hand nehmen. Das ist leider nun mal der Fall.
Das bewegt sich noch weiter. Das bleibt nicht einfach stehen auf der Hand.
Ja.
Wie der Po, der nicht aufhört zu jiggeln nach dem Tanzen.
Das geht, das schlägt Wellen noch. Kinder, ich habe mich heute Morgen abgetastet, okay? Bitte gebt mir einen kleinen Applaus. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter. Muss auch manchmal sein. Genau, ich habe es heute gemacht, weil ich habe mir nach unserem Gespräch mit Jenny, lag ich heute Morgen im Bett und dachte so, oh, eigentlich könnte man das mal machen. Und es war eine ganz sonderbare Erfahrung und es hat sich auch komisch angefühlt. Also ich kann Diana nicht da super verstehen, dass da so ein bisschen so eine, naja, Abneigung ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber so eine...
Unbehagen?
Ja, man ist so ein bisschen verhalten, ne? Zum einen fühlt sich dieses Gewebe einfach so komisch an im Vergleich zum Rest, also nicht nur der Brust, sondern auch des gesamten Körpers. Es fühlt sich einfach an wie etwas, was in dem Körper ist und sonst bist du ja wenig mit den Sachen, die in deinem Körper sind, sozusagen in Berührung. Und zum anderen ist es wirklich dieses, okay, was mache ich jetzt, wenn ich da was finde? Und was ist denn jetzt, wie fühlt sich so ein Knoten überhaupt an?
Ja, schwierig.
Mein Tipp ist aber, bei mir hat es gut funktioniert. Gut, ich habe weniger Brust als du. Aber im Liegen hat es für mich sehr gut funktioniert, weil die Brust da halt einfach sehr flach ist. Also, wenn du es mal dich ranwagen willst.
Bei mir ist eher so die Hürde, dass es sowieso alles so fest ist. Dass es
Oh mein Gott, wie schlimm.
Also, ich habe mir gerade noch mal so von der Seite so schräg unter die Achsel gefasst und das fühlt sich bei mir halt allgemein alles sehr drüsig an und ich muss schon echt dolle drücken bei mir, um zu merken, was da so los ist. Und ich habe ja schon gesagt, ich mache das unter der Dusche am liebsten und da hat man dann halt so ein bisschen Schaum noch und dann ist das irgendwie alles ein bisschen, okay, wow, gleitfreudiger.
Es flutscht.
Ja.
Also die Berührungsängste also, vielleicht dann auch nicht so da, wenn man sich ja sowieso duscht und sowieso einseifen muss.
Ja, ich musste gerade dran denken, ich hoffe, das ist nicht zu privat, dass Lea neulich ihre Schwester abgetastet hat. Und dass das, wenn man vielleicht eine Freundin oder einen Freund hat oder Familienmitglieder, denen man so nah ist und wo das so vertraut ist, dass man mal sagen kann, vielleicht fühlst du da einfach mal nach. Weil, also gerade dieses einfach so mal hier reingreifen, das so bewusst zu machen und nicht dieses Systemische unter der Dusche einmal im Monat, das ist schon eigenartig.
Ja, das ist auch wieder das Lustige, ne? Und meine kleinen Schwestern, gut, meine große Schwester, der habe ich auch gezeigt, dass das nicht nur Fett ist. Das hat sich vielleicht ein bisschen strange angehört. Meine Schwestern haben mich einfach nur gefragt, okay, woran merke ich, ob das jetzt irgendwie Drüsengewebe ist oder nicht? Und da ist es auch wieder dieser Punkt, wo mir auffällt, dass da wirklich einfach die Aufklärung fehlt. Meine kleinen Schwestern sind jetzt nicht in dem Alter, wo man sagt, gut, die müssen jetzt ganz rigoros Krebsvorsorge betreiben. Die sind ja erst Anfang 20, noch nicht ganz, aber so um die 20. Und Das ist natürlich ein Alter, wo man sagt, da ist die Chance sehr, sehr, sehr gering, dass du an Brustkrebs erkrankst. Nicht unmöglich, nie unmöglich, aber sehr, sehr gering. Und es war dann trotzdem so, wir hatten halt über das Thema Brustkrebs geredet und sie wussten halt gar nicht, okay, was ist denn dieses Gewebe, von dem sie da spricht? Und dann habe ich gesagt, ey, fasst es einfach mal an und drückt mal ein bisschen fester rein. Und das, was ihr da spürt, das ist euer Drüsengewebe.
Hast du, Diana, dich denn, bevor du bei Doppel-D angefangen hast zu arbeiten, jemals irgendwie A, intensiv mit deinen Brüsten und B, intensiv mit dem Thema Brustkrebs auseinandergesetzt?
Nee, mit beiden überhaupt gar nicht. Weil das Thema Busen war immer für mich oder BH kaufen oder was auch immer, war immer für mich ein absolutes, ja, ich mach das dann mal irgendwann und mit dem Thema überhaupt gar nicht auseinandergesetzt tatsächlich. Niemals. Und jetzt natürlich, seit ich dem bei Doppel-D arbeite, ist das natürlich ein Riesenthema. Also in jeglicher Hinsicht, ne? Brustkrebs, muss ich sagen, gehört aber immerhin noch nicht so ganz dazu. Das ist halt irgendwie, wovon man Angst hat, wie gesagt, hat und dann verdrängt das halt komplett.
Mhm, gehe ich voll mit dir.
Ja, ja. Das ist halt unangenehm. Mhm. Ne? Das hat was Schlechtes und das will man irgendwie nicht an sich so ranlassen.
Wenn du sagst, du hast dich mit dem Thema Brust nicht so auseinandergesetzt, war das mehr so ein, ah ja, brauche ich nicht oder interessiert mich nicht oder ich wusste gar nicht, dass man sich damit auseinandersetzen kann? Oder war das eher so ein, es ist mir unangenehm, mich damit auseinanderzusetzen?
Unangenehm, weil damals mein Selbstwertgefühl einfach auch nicht da war, letztendlich, dass ich mich damit auseinandersetzen will überhaupt, ne? Und dadurch habe ich mich dann nie so richtig rangetastet an das Thema.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt, wo du ein bisschen mehr Augenmerk darauf legst, dass du, wenn du was bei dir entdecken würdest oder wenn du das Gefühl hättest, da stimmt was nicht, dass du von dir aus auf deinen Gynäkologen oder deine Gynäkologin zugehen würdest und sagen würdest, ich habe hier was und ich habe eine kleine Unsicherheit, bitte check das mal ab?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also man will das ja auch, und wenn das früher erkannt wird, sage ich jetzt mal, und wenn ich da zu lange warten würde, dann wäre es ja noch viel schlimmer. Also ja, da muss man sich schon so selbst eingestehen, dass man sagt, okay, hey, ich lasse es lieber nochmal abchecken, ob das wirklich alles in Ordnung ist. Oder also lieber, glaube ich, auf Nummer sicher gehen und dann doch vorher die vom Arzt sagen, Mensch, ist alles in Ordnung, statt da wegzuschauen von dem Thema, weil das wird ja nicht besser, ne?
Und nochmal, je früher es erkannt wird, desto höher ist die Chance auf Heilung.
Ja, wir haben in unserem Gespräch mit Jenny uns einmal alle ganz kurz daran zurückerinnert an eine Begegnung mit einer Kundin, die Brustkrebspatientin war oder ist. Hast du da eine Erinnerung oder ein bestimmtes Erlebnis, was du teilen magst?
Also ich kann jetzt nur aus den Erfahrungen aus dem Laden halt sprechen von Kunden, die da waren, wo vielleicht wirklich mal eine Amputation stattgefunden hat auf einer Seite oder wo eben dann eine Narbe dann halt da war und dann die Endbrust ein bisschen kleiner halt war. Das sind so die Erinnerungen, die natürlich dann bleiben an den Kunden. Aber die waren doch alle sehr fröhlich und fanden das gar nicht so schlimm und gehen damit super um, auf jeden Fall im Alltag. Also das ist so die Erfahrung, die ich davon mitnehme, ne? Dass das alles zwar natürlich auch eine schlimme Sache ist, aber dass man auf jeden Fall weiterleben kann, ohne dass man jetzt irgendwie bestürzt und traurig durch die Welt laufen muss, weil vielleicht die eine Brust nicht mehr ganz so perfekt ist als die andere Seite. Und
wir lieben alle Brüste.
Ja, ja. Genau. Also egal ob klein, groß oder ja.
Ganz wichtig zu sagen, Diana ist für uns auch unsere Ansprechpartnerin, wenn es um Epithesentaschen geht. Also die kleinen Täschlein, die man einnähen kann in BHs, um da die Brustprothesen einzulegen. Diana ist dann meistens unsere erste Adresse, die wir erstmal fragen und die dann auch meistens die weiteren Informationen von den Herstellern einholt.
Oder auch ausgleichen von den Cups.
Genau, da ist Diana super drin. Also abschließende Worte. Wir lieben alle Brüste. Ob groß, ob klein, ob Zwilling oder Einling oder Keinling.
Wir lieben sie alle.
Das jetzt erstmal zum Gespräch mit unserer lieben Diana. Wir melden uns dann gleich zurück mit der nächsten Kandidatin in unserer kleinen Interviewrunde. Bis dahin macht's gut, eure Brie.
Und eure Lea.
Und Diana.
So, da sind wir wieder, diesmal bei mir, bei Brie zu Hause auf dem Bett. zu dritt aneinander gekuschelt, weil hier nicht so viel Platz ist. Und heute sprechen wir mit Caro. Mit Caro. Caro kennt ihr wahrscheinlich aus dem Marketing. Caro wurde letzten Monat auch bei Meet the Team vorgestellt. Das heißt, wenn ihr das Gesicht zu der Stimme sehen wollt und sie noch nicht aus dem Laden kennt, könnt ihr einfach da mal nachgucken.
Lea ist auch da.
Jo. Wird einfach nur noch nicht so viel gesagt.
Das ist sehr untypisch.
Ich krieg gerade einen bösen Blick.
Ich bin müde.
Es ist schon recht spät. Wir haben uns nach der Arbeit zusammengefunden, einfach weil wir gerne in Ruhe ohne den Ladentrubel im Hintergrund aufnehmen wollten.
Okay. Caro, Lea, sag doch mal, ist das Thema Brustkrebs überhaupt ein Thema für dich?
Nicht wirklich. Also ich habe mich jetzt durch den Brustkrebsmonat, den ich vorbereitet habe, schon damit beschäftigt, aber vorher war das eigentlich gar nicht mein Thema. Ich wusste natürlich davon, dass im Oktober oft ja Aktionen zu dem Thema stattfinden, aber für mich persönlich habe ich mich nie damit beschäftigt.
Gab es mal eine Zeit vor deiner Arbeit bei Doppel-D, wo du dich mit dem Thema Brustkrebs auseinandergesetzt hast, auf irgendeine Art und Weise?
Nein, gar nicht.
Und bist auch noch nicht weiter damit in Kontakt gekommen?
Nein, ich habe viel Glück. In meiner Familie hat eigentlich keine Frau Brustkrebs gehabt. Deswegen kam ich damit nie in Berührung.
Auch wenn du dich nicht damit so richtig auseinandergesetzt hast, hast du trotzdem das Gefühl, dass du thematisch schon wusstest, okay, ist das eine ernste Krankheit oder eher nicht? War das immer so an deinem Bildrand?
Also ich wusste natürlich schon, dass es eine ernste Krankheit ist. Ich habe mich halt einfach nicht selbst damit beschäftigt. Ich weiß natürlich auch, dass wenn meine Gynäkologin meine Brust abtastet, dann macht sie das natürlich, um zu schauen, ob es Knoten gibt. Aber es war nie was, was so in meinem Blickfeld war.
Du hast ja die ganzen Zahlen rausgesucht, die auch bei uns im Moment über den Bildschirm laufen, die wir in unseren Newsletter gepackt haben und in den Blog. Hat das was bei dir verändert?
Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Also es ist natürlich schwer zu hören, dass 17.000 Frauen jedes Jahr an Brustkrebs sterben und dass es natürlich was ist, was jeden betreffen kann, auch Frauen, die keine familiäre Vorbelastung haben.
Hat sich dadurch was für dich geändert?
Ja, ich habe ganz schnell einen neuen Termin bei meiner Gynäkologin ausgemacht. Ich bin gerade 35 geworden und habe da auch noch einen Brief von meiner Krankenkasse bekommen zur Eierstockkrebsvorsorge. Und dann dachte ich, dann mache ich das doch mal.
Also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Genau.
Kannst du dich daran erinnern, wie du das erste Mal mit dem Thema Brustkrebs im Rahmen der Beratung bei uns im Laden konfrontiert wurdest?
Ja, das war eine sehr berührende Situation. Ich hatte eine Kundin und ich habe gemerkt, dass sie sehr aufgeregt war. Und sie hatte auch keine Haare. Ich dachte mir schon, ja, vielleicht nicht Chemo, weil sie auch keine Augenbrauen, keine Wimpern hatte. Und dann hat sie mir in der Beratung erzählt, dass sie gerade eine Chemo macht. Und dann haben wir beide ein bisschen geweint und das war schon, Ja, weil sie einfach auch so froh war, einen BH gefunden zu haben, der halt nach ihrer Operation auch gut gepasst hat.
Das war deine erste Erinnerung?
Das war meine erste Erinnerung, dass ich bei Doppel-D mit dem Thema in Berührung gekommen bin.
Wir hatten auch mit den anderen darüber gesprochen und es gibt, glaube ich, keine von uns, die auf dem Weg nicht irgendwie eine Erfahrung gesammelt hat. Das ist schon erstaunlich, wie viele Kundinnen wir haben, die selbst betroffen sind und wie präsent das Thema dadurch geworden ist.
Vor allem, weil man auch so viel mit Brüsten zu tun hat. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so intensiv mit Brüsten auseinandergesetzt wie jetzt im Zuge der Arbeit. Also meinen eigenen und den anderer Leute und auch verschiedenen Brustgewebe. Allein was ich gelernt habe, wie sich unterschiedliches Gewebe anfasst, wie sich auch eine stillende Brust anfühlt zum Beispiel.
Anfassen ist ein ganz gutes Stichwort. Tastest du dich selber ab, Caro?
Nein.
Hast du vor, das zu tun oder bist du lieber so, dass du sagst, ich bin lieber safe damit, wenn meine Gynäkologin das tut?
Es ist so, ich habe es probiert und ich habe das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dort selbst ertaste. Weil, also, ich mache es wahrscheinlich auch nicht regelmäßig genug. Man soll sich ja natürlich regelmäßig abtasten, um die Veränderung zu spüren. Aber irgendwie schaffe ich es dann auch nicht regelmäßig genug.
Aber du gehst regelmäßig bei deiner Gynäkologin das alles abchecken lassen.
Versuche ich.
Ihr seht, sie sind alle wahnsinnig vorbildlich unterwegs in Sachen Vorsorge, aber
Ich glaube, dass sich da für einige von uns auch nochmal was ändern wird, nachdem wir uns jetzt den ganzen Monat so intensiv damit auseinandergesetzt haben.
Hast du denn gewisse Ängste, was Brustkrebs betrifft? Also jetzt allein von dem Jahr dran erkranken. Ich glaube, das ist, betrifft uns alle, dass niemand keine Angst davor hat, an Brustkrebs zu erkranken. Aber hast du irgendwelche spezifischen Ängste, wenn du daran denkst?
Ich glaube, es ist bei mir eher so eine generelle Angst vor Krebs. Nicht nur bezogen auf den Brustkrebs, sondern einfach eine Angst vor Krebs, weil Krebs kam schon viel in meiner Familie vor, nur kein Brustkrebs. Und ich glaube, am meisten habe ich natürlich Angst davor, an sowas zu sterben. Aber ich bin auch ein recht eitler Mensch und fände es, glaube ich, auch schwer, meine langen Haare zu verlieren, vielleicht in einer Chemo.
Oh ja, da bin ich ganz mit dir. Das ist was, da habe ich bis gerade eben noch gar nicht dran gedacht, wie das wäre, meine Haare zu verlieren. Krass. Und eine Mastektomie, also eine Entfernung einer oder beider Brüste oder ein Teil der Brust, hättest du davor auch Angst?
Ich hätte schon Angst davor, wo es natürlich ein Schritt wäre, den man dann gehen muss. Ich würde mich, glaube ich, sehr wahrscheinlich für einen Wiederaufbau entscheiden. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Brüste zu leben.
Ich definiere mich nicht über meine Brüste, aber jetzt mich vor den Spiegel zu stellen, mir vorzustellen, die wären nicht mehr da. Das ist für mich richtig eigenartig und Haare halt auch. Aber das liegt bestimmt auch daran, weil ich mich selbst als Frau identifiziere. Also ich bin halt eine Frau und ich habe Brüste und ich habe lange Haare und ich entspreche, glaube ich, in vielerlei Hinsicht so dem heteronormativen Modell einer Frau.
Danke, Caro, dass du mit uns darüber gesprochen hast, über dieses schwierige Thema. Man kann es einfach nicht anders sagen. Und danke für deine Perspektive.
Und ihr hört uns als nächstes wieder im Gespräch mit der lieben Melli. Bis dahin. Bye, bye. Und hier ist nochmal Editing Bree. Durch Krankheiten, die aufgetreten sind, hat sich unser ganzer Aufnahmeplan ein bisschen verschoben. Ich wollte eigentlich noch Anmoderationen mit Lea zusammen aufnehmen. Das fällt jetzt leider gerade weg. Und auch Mellis Aufnahme haben wir eingetauscht gegen eine Aufnahme mit Katrin, die ihr jetzt hören werdet. Viel Spaß damit. Also, wir sind heute hier. Also wir, das sind die Bree.
Und die Lea.
Und die Katrin.
Hi Katrin.
Hi ihr beiden. Katrin, auch Katinka genannt von uns, ist eine unserer ältesten Mitarbeiterinnen, eine unserer längst
im
Team bestehenden Mitarbeiterinnen.
Hast du die Kurve noch gut gekriegt?
Katinka ist schon von Anfang an dabei und ist eine Servicekraft bei uns. Ihr findet sie nicht in der Beratung, sondern die begrüßt euch vorne am Empfang und bringt euch die Getränke und kümmert sich um alle Angelegenheiten am Telefon und ist heute Abend hier mit uns, denn Katinka hatte vor 2 Tagen ein ganz besonderes Erlebnis.
Okay, na gut, besonders würde ich es jetzt ja nicht nennen, aber ich war zur Sonographie. Yeah, und hab's mal endlich geschafft, nach Abmahnung meines Arztes, weil ja die Zeit schon wieder rum war, das Jahr vorbei und ich dachte, oh scheiße. Ja, gut, und das war dann wieder so eine Erfahrung, wo ich dachte, wärst du mal früher gegangen.
Vielleicht sollten wir ganz kurz erwähnen, dass Katinka etwas älter ist als wir.
Bisschen.
Katinka, möchtest du verraten, wie alt du bist?
Okay, ich bin 54.
So, damit haben wir jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Brustkrebs. Und ich dachte, du wärst zur Mammographie gegangen. War es dann doch eine Sonographie?
Es war eine Sonographie. Also bei mir war ausschlaggebend, wahrscheinlich wie bei allen, diese, oh Gott, Brüste, Sandwich-Toaster, gehe ich nicht hin, will ich nicht. Ab 50 kriegt man ja dann immer diese schönen Einladungen, also bei mir war es dann das Ärztehaus Schönhauser Allee. Die bekommt man alle 2 Jahre zur Mammographie. Ja, und dann war ich schon 54 und war immer noch nicht da und dachte, oh Gott, schon wieder ein Jahr vorbei.
Ja. Also du warst noch nie bei der Mammographie?
Nein, ich war noch nie bei der Mammographie. Mein behandelnder Arzt hat auch mir persönlich aufgrund meines Brustgewebes und meiner Brustbeschaffenheit von Anfang an zur Sonographie geraten.
Magst du sagen, warum?
was das ja, Besondere ist. Weil ich mir meine Brüste vergrößern lassen habe. Wahrscheinlich werden jetzt alle Doppel-D-Kundinnen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und werden sagen, oh mein Gott, warum hat sie das getan? Das ist wieder ein anderer Podcast. Ja, ja, und der hat von vornherein gesagt, aufgrund der Implantate und der Schichtigkeit der Brust wäre in meinem Fall die Sonographie besser.
Hat er genau erläutert, warum? Oder hat er einfach nur gesagt, ja, bei ihm ist die Sonographie besser?
Also ich glaube, es ist immer unterschiedlich. Wenn man von Arzt zu Arzt sagt, der eine plädiert für die Mammographie und der andere sagt zum Beispiel, wie jetzt, wo ich zur Sonographie war, für die Sonographie und sagt, nee, Mammographie ist nicht so effektiv, zumal ja eine Mammographie zum Beispiel ja auch eine Bestrahlung ist. Ne? Also da werden mittels Röntgenstrahlen wird die Brust gescannt oder durchgestrahlt und Röntgenstrahlung sind ja nach wie vor krebserregend, ne, sagt man ja so. Und dann denke ich mir natürlich auch, okay, ich gehe jetzt zur Brustkrebsvorsorge und mache eine Behandlung, die aber auch Krebs erzeugen kann. War also für mich so im Nachhinein, wo ich dachte, ist jetzt der richtige Weg? Und natürlich immer so dieses Bild, Brüste eingeklemmt. Nein, möchte ich nicht. Ich glaube, es kann denen auch keiner erklären. Je mehr man liest, desto verwirrter wird man letztendlich. Also ich habe mich dann auch im Internet belesen und dachte, okay, ja, da erzählt jede zuständige Stelle die Mammographie, die mich da eingeladen haben, wollen, dass ich da hinkomme. Aber so richtig den Weg, welchen man nun einschlägt, ich glaube, die Frage kann denn keiner beantworten.
Ich glaube, das ist dann auch wirklich von der Frau abhängig. Genau. Und vom Brustgewebe generell. Wahrscheinlich auch ein bisschen vom Arzt, ist ja überall so.
Ja.
Wie war denn die Sonographie?
Angenehm. Also gut, ich muss jetzt dazu sagen, ich war vor einem Jahr schon mal da, da gab es ein paar Auffälligkeiten. Deshalb sollte ich nach einem halben Jahr zur Nachkontrolle kommen, dann kam ja Corona dazwischen. Dann war wieder ein Monat, zwei Monate, drei Monate, wieder das Jahr vorbei. Und klar, man geht dann raus und dann hast du erstmal totalen Kopfsalat. Auffälligkeiten. Ich bin auch Risikopatientin, also meine Oma mütterlicherseits hatte Brustkrebs, der wurde eine Brust abgenommen und meine Tante auch mütterlicherseits hatte auch Brustkrebs. Und dann geht's natürlich durch den Kopf, oh Gott. Aber dann denkst du dir, hä, sowas kriege ich nicht. Hallo, ich lebe gesund, ich esse Bio, gut, trinke mal mein Weinchen, ich rauche auch mal eine Zigarettchen, aber Krebs kriegen nur die anderen, kriege ich nicht. Aber wenn du dann da bist und dann im Wartezimmer so wie, also vor zwei Tagen, dann fängt es wieder an zu ackern. Dann denkst du, okay, hast du jetzt alles richtig gemacht? Hast du vielleicht zu lange gewartet? Da ist die Aufregung wieder da. Und das liest man ja zum Beispiel auch im Internet, dass du bei der Sonographie kriegst du ja gleich einen Befund in die Hand. Also der Arzt sagt, okay, hier sind jetzt ein paar Schatten, da sind ein paar Auffälligkeiten. Du gehst also mit so einer psychischen Belastung, wenn du jetzt so ein bisschen sensibel oder labil bist, gehst du nach Hause und dann rattert es bis zur Nachkontrolle. Bin ich jetzt nicht so der Typ, also ich habe gedacht, okay, alles klar, die werden schon wissen, was sie machen. Wenn es jetzt wirklich so schlimm sein sollte, wäre ich wahrscheinlich gleich zum nächsten Arzt überwiesen worden. War jetzt bei mir nicht so. Von daher ist so Sonographie, ja, du hast da psychisch ein bisschen anderen Druck, als wenn du zur Mammographie gehst. Da erfährst du ja gar nichts. Die machen dein Bild und dann musst du zu deinem Arzt und dann gibt's eine Auswertung und das war's. Und bei einer Sonographie ist eben gleich, der zeigt dann eben, also in meinem Fall hat er gesagt, hier gucken Sie mal, da ist was und da ist was. Ja, das ist schon ein bisschen beunruhigender, aber von einer Sonographie an sich, das ist eine ganz normale Ultraschalluntersuchung. Kriegst du ein bisschen Gel rauf, musst dir deine zwei Handtücher mitnehmen. Wer jetzt schwanger war, der weiß, wovon ich rede, Ultraschalluntersuchung. Ja, und das war's, 10 Minuten und fertig bist du. Der Befund geht dann an den Arzt, nach 2-3 Tagen kriegt man eine Rückmeldung seitens des Arztes, ob man jetzt zum Termin kommen muss. Oder ob er sagt, nee, Entwarnung. In meinem Fall war Entwarnung, es waren jetzt nur Zysten gewesen oder sind ganz kleine Zysten von maximal 5 mm. Das erkennt man dann auch an den Rändern, weil die sind ganz glatt, die Ränder. Die braucht man jetzt auch nicht entfernen. Da wird Gewebe viel zu doll geschädigt, wenn sie jetzt da reingehen und die zerstören. Also dazu sind die einfach noch zu klein. Und damit ist das jetzt für mich erstmal erledigt, bis wieder ein Jahr vorbei ist. So quasi. Denkst du denn, dass durch deine gute Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, dass du nächstes Jahr ein bisschen, naja, sagen wir mal, gewissenhafter mit dieser Einladung umgehen wirst?
Nein. Also wegen der Mammographie oder auch für die Sonographie?
Ja, ich bin im Allgemeinen so ein bisschen schluderisch mit der Gesundheit, ob es jetzt Krebsvorsorge ist oder Grippeschutzimpfung. Also ich denke mal, ich nehme mir fest vor, am Ball zu bleiben und in 2 Jahren kriegt man ja dann wieder die Einladung ab über 50 zur Mammographie und dann werde ich wahrscheinlich wieder sagen, nicht nur ein Jahr, oh, die sitzen schon 2 Jahre rum. Und ich denke mal, auch ausschlaggebend ist nach wie vor auch der Arzt. Ne? Wenn man einen guten Arzt hat, wie meiner, der einfach auch mal angerufen hat, der sagt, Sie müssen jetzt mal zur Nachkontrolle gehen. Wenn man da nicht einen Arzt hat, der wirklich sagt, okay, wir machen es jetzt mal, jetzt kriegen Sie hier mal eine Überweisung und wir gucken einfach mal, glaube ich nicht, dass ich von alleine dahin gehen würde. Aus Eigeninitiative.
Hat denn das, dass wir uns hier im Laden gerade viel mit dem Thema Brustkrebs beschäftigen, irgendeinen Einfluss darauf gehabt, mit welcher Einstellung du jetzt zu diesem Termin gegangen bist?
Ja, also weil es mich überall hier pink anstrahlt und mir so quasi, dachte ich, okay, gut, jetzt, ja doch, ich muss sagen, also das war jetzt auch mit so, wo ich dachte, jetzt solltest du dich mal darum kümmern, ist wichtig und melde dich mal.
Etwas, was wir normalerweise immer machen, was wir gerade gar nicht gemacht haben, ist sagen, wo wir uns befinden. Wir sind gerade nach Feierabend im Laden, sitzen in unserer gemütlichen Warteecke und haben uns hier so ein paar Wäscheständer hingeschoben, damit das klangtechnisch auch alles funktioniert. Das heißt, wir sitzen gerade wirklich inmitten von Pink. Hinter mir steht eine Puppe, die mit Bändchen beklebt ist und Flyern von den Discovering Hands. Ja, wir sind wirklich von Pink umgeben.
Überall Brustkrebsvorsorge.
Wichtig, ja.
Tastest du dich denn regelmäßig ab?
Jetzt kommt's. Also ich sag's mal so, ich taste nur meine Achse ab und gucke, ob ich mich mal rasieren muss. Ganz ehrlich, nein. Und nachdem jetzt hier die Discovering Hands war und ich mir vorher dieses Buch angeguckt habe, und dann habe ich zum Bui gesagt, oh mein Gott, oh, ist ja voll kompliziert und oh nein, nein, mache ich nicht, gar nicht. Also wie gesagt, nur wegen, okay, müsstest mal wieder ran, ansonsten.
Der Rasierer reicht.
Ja, aber ansonsten, gar nicht. Also mal so beim Eincremen, aber das ist ja dann bloß so ein oberflächliches Hautgefühl. Ich denke mal so, tiefenwirksam bringt es gar nichts, aber
Aber würdest du sagen, dass du deine Brust gut genug kennst, dass dir irgendwas auffallen würde, ja, wenn du so dein normales? Ja, das ist ja schon mal, das ist dann vielleicht nicht dieses Tiefenabtasten, aber das ist ja zumindest, du beschäftigst dich schon mit deiner Brust.
Ja, also wie gesagt, ich bin auch durch die Vorbelastung, also kann mich immer noch erinnern an meine Omi, das war in den 70er Jahren, da wurde ihr die Brust amputiert und ist für mich auch noch so ein, also ein Trauma nicht. Und meine Oma hatte dann so einen Styroporkarton bekommen, da war dann ihre Brust Plaste und Elaste aus Schkoppau. So war im Karton und die hat sie versteckt. Weil ja, die waren halt, waren eine andere Generation, war so ein Körpergefühl ganz anders als heute. Und wir Kinder haben uns immer den Jux gemacht, wenn wir bei Oma waren und da haben wir uns diesen Karton rausgeholt und mit Omas Brust gespielt. Also mit ihrem, und wenn ich mir das heute überlege und denke, meine arme Oma. Und wir konnten, ja, wir haben es, also wir haben es auch nicht verstanden. Wir wussten nicht, was das war. Oder ich war vielleicht 6 oder 7 Jahre, keine Ahnung. Konnte man was kneten. Aber so im Nachhinein denke ich immer so, ja, wie hat sich meine Omi damals so mit gefühlt, ne? Und dass man, dass ich dann eben, ja, es hat mich schon geprägt, sicherlich. Und ich habe auch diesen Karton immer noch stellenweise, oder jetzt gerade, wo ich mir zur Brustkrebsvorsorge war, von Augen, auch diese Brust. Aber es ist einfach ein Thema. Und ob du nun 20 bist oder in meinem Fall 54, ich glaube, wir müssen da einfach intensiver mit uns selber umgehen. Und denke mal, auch viel mehr müssen die Krankenkassen damit umgehen oder die Ärzte. Und uns Frauen da doch ein bisschen mehr Druck machen, mehr scheuchen und sagen, hey, egal wie alt du bist, wir machen es jetzt mal, weil ab 50 finde ich zum Beispiel, dass man da eine Einladung kriegt, viel zu spät, auch wenn jetzt die Fallzahlen was anderes sagen. Aber im letzten Podcast war ja auch eine Frau oder eine Kundin, die war weitaus jünger.
Ja, ne? Also die Wiebke in unserem Live-Instagram-Video, was ihr auch auf Insta-TV findet, die ist mit Anfang, Mitte 30, lass mich nicht lügen, ist sie an Brustkrebs erkrankt. Und da ist es meistens so, dass man vermutet, dass das Brustkrebs-Gen eins der zwei dafür zuständig sind. Aber sie hat diesen Gentest gemacht und tatsächlich hat sie diese zwei bekannten Gene nicht. Dementsprechend, klar gibt es Statistiken und die sind auch meistens zuverlässig, aber es ist trotzdem keine Regel. Es kann immer Ausnahmen geben und deswegen ist es eigentlich gut und wichtig, dass man so früh wie möglich damit auch anfängt.
Ja, sehe ich genauso. Es liegt sicherlich an jedem selber oder jeder wird sagen, ja, musst du dich selber drum kümmern, aber stellenweise braucht man eben doch wo ein bisschen mehr Druck oder jemand, der mal sagt, ihnen einen kleinen Tritt gibt und sagt, geh hin, mach mal. Guck mal.
Ja, vor allem, wenn du sagst, da musst du dich selber drum kümmern, wenn kaum Aufklärung geschieht Und dann auch immer gesagt wird, ja, Brustkrebs, das ist was, was nur eher ältere Frauen betrifft, ne? Für mich, die ja zwar ein bisschen jünger ist als Wiebke, aber trotzdem in einem Alter, wo man sonst sagt, ja, mit Brustkrebs brauchst du keine Gedanken machen. Für mich war das schon irgendwie ein prägendes Erlebnis, mit ihr darüber zu sprechen, dass sie den Brustkrebs hatte in dem Alter und ihre Mutter ja auch. Hm. Was ja eigentlich alles so darauf hindeutet, auf dieses Gen, aber das hat sie nicht. Deswegen war das für mich auch wieder so ein Moment, wo ich mir wieder mehr vorgenommen habe, mich damit zu beschäftigen und mich regelmäßig abzutasten. Ich müsste jetzt auch wieder bald so.
Ja, dann ist es ja wieder vorbei. Ich bin in einer Woche dran mit Abtasten. Ich habe aber neulich auch festgestellt, ich habe über die letzten Gespräche hinweg immer wieder gesagt, dass ich mich jeden Monat einmal abtaste. Ich habe aber festgestellt, dass ich das viel häufiger mache, auch so unbewusst, halt tatsächlich so beim Eincremen oder wenn ich morgens im Bett liege, dass ich einfach so an mir rumdrücke und gucke.
Mhm. Ich finde es immer noch komisch.
Ich bin raus. Wir haben alle anderen auch gefragt, ob sie bestimmte Ängste haben, die mit dem Thema Brustkrebs zusammenhängen. Hast du da was, was dir spontan in den Kopf kommt?
Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, die größte Angst der meisten Frauen ist wahrscheinlich, dass sie eine Brust verlieren wegen ihrer Weiblichkeit. Haare, Haarverlust, im schlimmsten Fall Chemo. Aber dass ich jetzt so jeden Morgen aufstehe und sage, oh Gott, ich denke mal, mittlerweile sind wir in so einer Ära oder in so einem Zeitalter, dass die Sachen gut behandelt werden und erfolgreich behandelt werden können. Und das Wichtigste, ob nun Haare, Brust, ist einfach, dass man am Leben bleibt. Also ich bin jetzt auch kein negativer Mensch und würde jetzt, klar, wenn man jetzt die Diagnose erhält, Brustkrebs, Brüste von allen Seiten, jeder hat irgendjemand, der das und die und jene hat, aber letztendlich wäre für mich alle Pille-Palle wichtig ist, nur am Leben zu bleiben und zu überleben und danach ein gutes Leben und ein krebsfreies Leben zu führen. Hm. Also auch mit meinem Weinchen und auch mit meiner Zigarette.
Hast du, du arbeitest jetzt ja schon etwas länger bei Doppel-D. Sie verdreht die Augen.
Ich konnte es hören, ich habe weggeguckt, aber den Augenroller konnte ich hören.
Das war auch nicht, weil sie den Job nicht mag, sondern wegen meiner komischen Formulierung. Ja.
Da muss man ja vorsichtig sein.
Ab einem gewissen Alter auf jeden Fall.
Ja, du bist ja seit Anfang an dabei. Hast du eine besondere Erinnerung, wo du Kontakt hattest mit einer Kundin hier im Laden, die von Brustkrebs betroffen ist, die erkrankt war oder ist?
Tatsächlich habe ich die und die ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, 3 oder 4 Wochen hat eine Kundin ganz aufgeregt angerufen, auch eine ältere Dame. Sie braucht ganz schnell BHs ohne Bügel, sehr bequem. Ihre Größe weiß sie nicht am Telefon. Und dann war ich erstmal ziemlich verwirrt und dachte, Größe, müssen Sie vorbeikommen, Passform, Beratung und bla bla. Und sie war auch schon Kundin, hat gesagt, sie hat dafür keine Zeit. Sie war zur Vorsorgeuntersuchung. Und bei ihr wurde hochgradig Brustkrebs diagnostiziert und sie war am Mittwoch zur Untersuchung und lag am Montag schon auf dem OP-Tisch. Und wir haben dann versucht, die Sache irgendwie zu regeln, weil sie wusste eben nicht, wird mir die Brust abgenommen? Inwieweit verändert sich überhaupt mein Körper, meine Brust? Also wir haben ihr dann mehrere Artikel zur Auswahl mitgegeben. Die Tochter hat sie dann am gleichen Tag noch abgeholt. Leider bin ich auch nicht informiert, wie der Stand der Dinge da ist, aber also war mit der Kundin ein Erlebnis, aber hat uns alle sehr, sehr mitgenommen, weil war von jetzt auf gleich. Sie war einfach zur Untersuchung und 5 Tage später lag sie schon auf dem OP-Tisch und ja, war so sehr einschneidend, hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und wir haben versucht, dann nochmal telefonisch, und dann wollte man sie auch in Ruhe lassen, die Tochter nochmal irgendwie telefonisch zu kontaktieren, wie der Stand der Dinge ist. Und ich glaube auch, dass die Tochter, die war doch dann hier, ne? Und hat, weiß nicht, weißt du da was?
Ja, ich hatte die Tochter dann abkassiert. Sie hat 2 BHs zurückgegeben. Aber ich wollte jetzt auch nicht da so übergriffig sein. Mhm. Hab halt einfach gute Besserung gewünscht.
Ja, also war schon, also für mich war es sehr emotional. Weil, ja, wie schnell es gehen kann, ne?
Das ist halt so ein Thema, was immer irgendwie sehr auf Distanz ist, finde ich, bis man tatsächlich direkt damit in Berührung kommt, bis man jemanden vor sich stehen hat.
Ja, also und ich habe auch im Bekanntenkreis auch jemand, die am Brustkrebs erkrankt ist, aber auch jetzt wieder lebend steht. Und da war auch so für mich, dass sie keine Haare mehr hatte. Also und das war dann so im näheren Umfeld. Und ich habe die dann das erste Mal ohne Haare, ohne Wimpern, ohne Augenbrauen gesehen und dachte so, Alter, krass. Ja, das war so, oh Gott. Ich glaube, manchmal braucht man so eine, also Schockerlebnis hört sich jetzt wahrscheinlich total bescheuert an, aber so ein Cut, so ein Schnitt, wo man sich wirklich, wirklich bewusst wird, was das ist, was es heißt. Und dann siehst du eine Frau, die du kennst eigentlich immer nur mit Wimpern, mit Haaren, und die steht dann vollkommen ohne alles vor dir und du denkst so, oh Gott.
Vielleicht sollte ich doch mal zu meiner Vorsorgeuntersuchung gehen.
Ja.
Nach mehrfacher Einladung.
Ja. Und ich glaube, so eine Erlebnisse für mich persönlich sind die dann doch viel bewusster, dass ich mich aufraffe und hingehe. Wenn ich so nah an meinem Umfeld und auch so krass das mitkriege und das sehe. Weil ansonsten diese Einladung, diese Chi-Chi und ja, ach, nun gehen Sie doch mal, nun kommen Sie doch mal. Ja, ehrlich, interessiert mich überhaupt nicht. Also ist vielleicht so 3 Tage, ja, okay, lag der Brief von der Mama, die Einladung da. Ja, und dann lag der da und dann lag der da und dann irgendwann lag er dann im Schubfach und dann war er weg. Aber ich denke mal, wenn man so eine Sachen hat, geht halt näher.
Wir haben ja vorhin auch hier gesessen und hast du gesagt, dass du findest, dass das Thema viel präsenter sein müsste allgemein. Nicht nur im Oktober und nicht nur bei uns im Laden, sondern allgemein.
Ja, also gerade jetzt, das war ja den Oktober, als diesen Monat haben, finde ich zum Beispiel seitens der Medien, habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also eins ist hier im Laden. Aber ansonsten habe ich nirgendwo mal irgendwo wieder im Fernsehen, noch in der Werbung, mal in Zeitschriften oder auf dem Handy in den Nachrichten mal irgendwie mitbekommen, um was es diesen Monat eigentlich geht. Gar nicht. Ist komplett untergegangen.
Ich hatte vor einer Weile, eine Woche oder so ist das her, hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, Rebecca, wenn du das hörst, hi. Und die wusste zum Beispiel gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und das ist jetzt kein Mensch, von dem ich sage, der wäre irgendwie medienfern oder würde sich nicht mit der Weltgeschichte auseinandersetzen. Aber das hat sie einfach nicht mitbekommen. Sie wusste nicht, dass es sowas wie den Brustkrebs-Awareness-Monat gibt. Und ihr war nicht bewusst, dass wir uns gerade mittendrin befinden. Also abschließend können wir vielleicht sagen, setzt euch mit eurem Körper auseinander. Geht zu euren Vorsorgeuntersuchungen, wenn ihr Einladungen bekommt. Und auch wenn ihr noch keine bekommt. Das ist wichtig.
Sprecht mit eurem Arzt oder eurer Ärztin.
Ja, und drängt euren Arzt vor allem. Und meist sagen sie ja, nee, brauchen sie nicht. Wenn man der Meinung ist, finde ich, dass ich das jetzt brauche für mich, für mein Wohlbefinden oder für die Gewissheit, dann muss man den Arzt auch Druck machen und sagen, nee, ich möchte das jetzt und ich möchte jetzt eine Überweisung haben, nur für mich zur Abklärung. Also ich finde auch zum Beispiel die Aufklärung seitens der Ärzte ist viel, viel, viel zu gering. Die haben auch einfach viel zu wenig Zeit für Patienten. Na klar, unterhält er sich so, ja, wie geht's Ihnen? Haben Sie irgendwelche Beschwerden beim Frauenarzt? Tastet mich dann auch ab. Aber wenn ich mir zum Beispiel dieses Buch angucke, der Abtastung, also das macht mein Arzt zum Beispiel nicht. Na?
Also dieses Buch, um das es geht, steht gerade neben mir. Das ist ein sehr schön gestalteter Ordner von den Discovering Hands, den man bekommt, wenn man dort zur Vorsorgeuntersuchung geht. Und das ist ein Buch oder ein Ordner, der einen durch das Jahr begleitet, wo man seine eigenen Ergebnisse des Abtastens eintragen kann. Das steht hier bei uns im Laden, also solltet ihr in den nächsten Wochen vorbeikommen, das steht bei uns in der Warteecke. Das könnt ihr euch gerne anschauen und gerne einen Termin bei den Discovering Hands vereinbaren. Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, schaut, wie Lea vorhin schon erwähnt hat, das Instagram-TV-Video, was wir dort hochgeladen haben. Das ist sehr interessant. Es war ganz spannend, die Dame hier zu haben. Und ich glaube, da können wir alle was von mitnehmen.
Ja, glaube ich auch. Und nicht nur wegen den Achselhaaren.
Liebe Katinka, tausend Dank, dass sehr du gerne. Mit uns darüber gesprochen hast.
Ich hoffe, ich habe ein bisschen aufgeklärt und aufgeweckt. Und ja, bis nächstes Jahr dann.
Ihr Lieben, bis dahin eure Brie
und eure Lea
und eure Katinka.